Ludwig von Mises Institut Deutschland. Der Podcast.
Immobilienreichtumsillusion in der Fiat-Geldblase. Bitcoin-Strategie als Renditebeschleuniger. 4. Juli 2025 von Benjamin Motlack. Nach dem großen Ökonomen der österreichischen Schule der Nationalökonomie Ludwig von Mises, geboren 1881, gestorben 1973, gibt es nur eine Funktion für das Geld. Es ist die Tauschfunktion. Und diese beruht im Wesentlichen darauf, dass die Menschen dem Geld eine gewisse zukünftige Nachfrage, Nachfrage gleich Kaufkraft in Tauschrelation zu anderen Gütern, und daraus resultierend zügige Verkäuflichkeit beimessen. Auf dem zukünftigen Nachfragepotenzial basiert die Kaufkraft des Geldes, Tauschwert gegen andere Güter, und aus eben dieser resultiert dann die aus der Tauschfunktion abgeleitete Geldfunktion der Wertaufbewahrung. Durch den freiwilligen Leistungstausch bzw. die Geldnachfrage, das Geldangebot und den freiwilligen Tausch gegen andere Güter ergeben sich dann Preise und Preisverläufe. Die Preise sind wiederum die notwendige Grundvoraussetzung für die abgeleitete Rechen- und Koordinationsfunktion des Geldes. Steigende Preisverläufe liefern die Information, dass dieses Gut relativ zu anderen zunehmend knapper geworden zu sein scheint. Der gestiegene Preis verspricht zudem hohe Gewinne. Hohe Gewinne sind wiederum ein positiver Anreiz, dieses Gut zu produzieren. Irgendwann ist der Markt durch die Angebotsausweitung dann wieder gesättigt. Das Angebot dominiert sozusagen im Laufe der Zeit die Nachfrage und die Preise beginnen wieder zu fallen. Bei fallenden Preistendenzen sind die Zusammenhänge in Bezug auf die ökonomischen Anreize und den Informationsfluss entsprechend vice versa zu sehen. Bitcoin und Immobilieninvestor Leon Vancum als Impulsgeber. Manche Vertreter und Anhänger der österreichischen Schule lehnen Bitcoin und die mit Bitcoin verbundenen Anwendungsfälle gänzlich ab oder stufen Bitcoin kritisch ein. Diese Aussage traf lange Zeit auch auf mich zu. Grundsätzlich ist die österreichische Schule wertneutral, das heißt, sie beschreibt auf Basis verschiedener, unwiderlegbarer Gesetzmäßigkeiten, was ist, aber nicht was sein soll. Aus diesen Grundsätzen und den Lehren der Handlungslogik resultiert auch die Maßgabe, dass jeder Mensch für sich selbst und freiwillig die Mittel wählen sollte, die er zur Erreichung seiner subjektiv gewählten Ziele präferiert. Bitcoin ist jetzt über 1,5 Dekaden Teil der Lebensrealität vieler Menschen und hat viele Kritiker Lügen gestraft. Etliche Prüfungen wurden unter anderem aufgrund der Resilienz des Netzwerkes erfolgreich gemeistert. Zudem hat Bitcoin ganz nüchtern betrachtet vielen Menschen einen exorbitanten Vermögenszuwachs beschert und folglich den Wertaufbewahrungszweck besser erfüllt als die Performance so manch hochgelobter Wall Street Größen. Der Punkt der enormen Schwankungen des Bitcoins hat natürlich für das Image als Spekulationsobjekt gesorgt. Die Schwankungen und Spekulationen machen ihn allerdings auch interessant und sind als emotionaler Marketingfaktor nicht zu verachten. Überdies haben sich viele Bitcoin-Enthusiasten zu profunden Kennern der österreichischen Schule der Nationalökonomie gemausert. Im Rahmen der österreichischen Fiat-Geldkritik bot sich Bitcoin als eine Alternative zu Fiat an, und so liegt es nur auf der Hand, dass viele bekannte Bitcoin-Anhänger ihre intellektuelle Heimat bei der österreichischen Schule gefunden haben. Darüber hinaus hat Bitcoin in vielen Bereichen bereits den symbiotischen Zugang in die Realwirtschaft vollzogen. Besonders bemerkenswert stellte sich die Kombination aus Immobilieninvestment und der Bildung einer strategischen Bitcoin-Reserve dar. Als besondere Inspirationsquelle hat sich für mich persönlich Leon Vancum herausgestellt. Die Familie von Leon Vancum ist seit vielen Jahren und mehreren Generationen in der Immobilienentwicklung und Verwaltung tätig. Im Umfeld der erheblichen Preissteigerungen für Baumaterialien und sonstige Vorprodukte, Rohstoffe, Entsorgungsdienstleistungen, Subunternehmer und Arbeitskräfte gingen die ursprünglich angestellten Kalkulationen nicht mehr auf. Nach dem Sommer 2023 katapultierten die zentralen Geldplaner der Europäischen Zentralbank den Leitzins von 0% in 2016 auf 4,5% im September 2023. So schnell können sich fremdkapitalbasierte Unternehmer nicht anpassen, ihre Kalkulationen verändern, und selbstverständlich ist eine derartige Zinsveränderung nicht mit der praxeologischen Zeitpräferenztheorie des Zinses in Einklang zu bringen. Mit anderen Worten, das Sparverhalten der Menschen eines Währungsraumes verändert sich ohne eine Ausnahmesituation, zum Beispiel einen Krieg, ebenso wenig urplötzlich wie die fremdkapitalbasierte Investitions- und Konsumnachfrage der Unternehmen und Privathaushalte. In einer tatsächlichen Marktwirtschaft würde sich der Preis des Geldes, also der Zins, durch Angebot und Nachfrage bilden. In der heutigen Zeit wird der Zins jedoch durch einem der positiven Rechtsetzung ähnelnden Verwaltungsakt bzw. das Diktat der Europäischen Zentralbank EZB in die Welt gebracht und nicht durch freiwillige Übereinkunft der Teilnehmer der Kreditgeldmärkte. Nicht zuletzt durch stetig zunehmende staatliche Regulierung und energiepolitische Vorschriften, die durch Zwang die Eigentumsrechte der Immobilieneigentümer schädigen, haben sich die Baukosten und der allgemeine Bürokratieerfüllungsaufwand erheblich erhöht. Die genannten Faktoren haben nicht nur das Unternehmen der Familie Vancum in arge Bedrängnis gebracht. Ohne die von Leon Vancum eingesetzte Bitcoin-Strategie wäre das Unternehmen seiner Aussage nach in der Existenz mehr als gefährdet gewesen. Grober Einblick in die Bitcoin-Strategie. Vorausgesetzt sei erwähnt, dass jedes Immobilienprojekt andere Eigenkapitalanforderungen der finanzierenden Kreditinstitute impliziert. Das Beispielprojekt der Familie Vancum wurde mit 80% Fremdkapital und 20% Eigenkapital ausgestattet. 90% des Fremdkapitalanteils flossen in das Immobilienprojekt und 10% wurden zum Auf- und Ausbau einer strategischen Bitcoin-Reserve investiert. 15% des Mietzinses wurden nach der Fertigstellung der Immobilien nicht wie früher als Instandhaltungsreserve auf ein Tagesgeldkonto gebucht, sondern der monatliche Mieteingang erhöhte kontinuierlich die Bitcoin-Position des Unternehmens. Der ratierliche Einstieg in nahezu identischer nomineller Höhe ließ das Unternehmen vom Durchschnittspreis Cost Averaging profitieren und reduzierte so die sich aus der Timing-Problematik ergebenden Einstiegsrisiken. Durch die steigende Nachfrage nach Bitcoin stieg der Bitcoin-Preis kontinuierlich. Die realwirtschaftlichen Probleme des Immobilienunternehmens der Familie Vancum beeinträchtigten das Eigenkapital nicht, da der hohe Bitcoin-Preis die Kapitalbasis des Unternehmens deutlich stärkte. Fremdkapital auf inflationärer Basis, das Geschäft mit der Inflation. Die Akzeptanz der Immobilie als Kreditsicherheit ist als integraler Bestandteil der beschriebenen Strategie anzusehen. Diese Aussage trifft auch auf das Immobiliengeschäft im Allgemeinen zu. Bitcoin hingegen hat sich als Kreditsicherheit noch nicht etabliert. Mit Fremdkapital werden die Unternehmen in die Lage versetzt, ihre Eigenkapitalrendite deutlich zu erhöhen. Das gelingt allerdings nur dann, wenn der Mietzins über dem Fremdkapitalzins liegt. Im herkömmlichen Immobiliengeschäft waren sich die Akteure zudem bislang sehr sicher, dass mit der fortlaufenden Geldverschlechterung durch die Ausweitung der Geldmenge, Inflation kommt vom lateinischen inflare, der Haupttilgungsanteil bewältigt werden kann. Die von Leon Vancum durchgeführte Strategie kombinierte nun geschickt mehrere Elemente, die ich mit den nachfolgenden Kernpunkten kurz zusammenfassen möchte. Erstens, der absolut knappe Bitcoin, mehr als 21 Millionen Bitcoin wird es auf Basis des Algorithmus, auf den sich das Netzwerk verständigt hat, nicht geben, als hartes deflationäres Geld wird zum Kapitalaufbau genutzt. Zweitens, die Verschuldung findet im weichen Fiat-Geld statt. Die Geldmenge im Euroraum wurde seit Errichtung der elektronischen Strukturen im Jahre 1999 bis März 2025 fast vervierfacht. Ein gewaltiger Vorteil, wenn man weiches Geld in vergleichsweise härtere Immobilien, Stichwort Betongold, und noch härteren und absolut knappen Bitcoin, Stichwort digitales Gold, investiert, solange der Trend eines steigenden Bitcoins erhalten bleibt. Drittens, Bitcoin ist als Kreditsicherheit noch nicht allgemein akzeptiert und die Zinsen sind vergleichsweise hoch. Folglich ergibt es Sinn, Immobilien als etablierte Kreditsicherheit zu nutzen, um einen Teil des Fremdkapitals in Bitcoin zu investieren. Viertens, die aus Zins und Tilgung bestehende Kreditrate ist durch den mietenbasierten Cashflow gedeckt. Im Falle eines exorbitanten Preisrückgangs des Bitcoins oder im Szenario eines länger anhaltenden Bärenmarktes wäre man zur Zahlung der Kreditrate nicht gezwungen, Bitcoin zu vergleichsweise niedrigen Preisen zu verkaufen. Fünftens, derartige und andere Anwendungsfälle des Bitcoins mit realwirtschaftlichem Bezug stärken die langfristige Nachfrage nach Bitcoin. Aus diesem Umstand könnte man bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen aufgrund des auf 21 Millionen begrenzten Bitcoin-Angebotes gewisse Wahrscheinlichkeiten für signifikante Preissteigerungen annehmen. Funktionenspaltung des Geldes. Finanzialisierung der Immobilien nach 1971. Im Jahre 1971 endete das sogenannte Bretton Woods-Währungssystem, welches im Jahre 1944 etabliert wurde. Es handelte sich um ein an den US-Dollar gekoppeltes Währungssystem der sogenannten westlichen Welt. Sämtliche Währungen der westlichen Welt waren an den US-Dollar gekoppelt, und dieser konnte unter den beteiligten Zentralbanken im Umtauschverhältnis von 35 US-Dollar für die Unze Gold in das begehrte Edelmetall umgetauscht werden. Wie sich herausstellte, existierte diese formale Golddeckung jedoch lediglich auf dem Papier. Die USA hatten Staatsausgaben durch zusätzliche Schulden finanziert und so die US-Dollar-Geldmenge deutlich dynamischer ausgedehnt, also inflationiert, als sie im vorgegebenen Umtauschverhältnis Gold hätten vorhalten können. Neben Sozialprogrammen waren unter anderem auch die kostspieligen Kriege in Vietnam und Korea nicht durch Steuereinnahmen zu finanzieren, sondern eben auch durch neue Staatsschulden. Als der damalige französische Staatspräsident Charles de Gaulle das in New York gelagerte Gold nach Frankreich holen wollte, flog der Schwindel auf. Am 15. August 1971 verkündete US-Präsident Richard Nixon Abkehr von der formalen Golddeckung. Der Schwindel rund um die US-Staatsfinanzen war aufgeflogen und es begann die Epoche des sogenannten Fiat-Geldes und damit die bis heute andauernde Ära der zügellosen Staatsverschuldung und Geldverschlechterung. Im Grunde handelte es sich bei dem Vorgang um eine Staatspleite der USA im Bretton Woods Goldstandard, und seither sind die Menschen Zeuge einer unfassbaren Insolvenzverschleppung. Die Geldmengen der westlichen Welt explodieren förmlich im Laufe der Jahre, und so wird Anfang Juni 2025 eine Unze Gold nicht mehr zu 35 US-Dollar, sondern zu rund 3.300 US-Dollar gehandelt. Die quantitative Ausweitung des US-Dollars hat die in Gold gerechnete Kaufkraft und somit die Qualität des US-Dollars erodieren lassen. Quantität und Qualität stehen eben auf Basis der Grenznutzentheorie sozusagen in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis. Die Menschen bekommen immer weniger Gold für ihre US-Dollar, da der US-Dollar zügellos inflationiert wurde. Die Ursache der vornehmlich staatsverschuldungsinduzierten Inflation geht stets dem Symptom der Kaufkraftminderung voraus. Vom 15. August 1971 an war es nicht mehr ratsam, in Geld, also D-Mark, US-Dollar und Co. zu sparen. die von der Tauschfunktion abgeleitete Wertaufbewahrungsfunktion entkoppelte sich von den staatlichen Geldern und die Menschen und großen Kapitalsammelstellen nutzten vermehrt Immobilien, Aktien und Edelmetalle, um Vermögenswerte, also gespeicherte Produktivität, über die Zeit zu bringen. Dieser Vorgang ist in ökonomischen Fachkreisen als Funktionenspaltung des Geldes bekannt. Die US-Geldmenge stieg seit 1971 von 685 Millionen US-Dollar auf 21.862 Milliarden US-Dollar im April 2025. Jedes Jahr durchschnittlich um knapp 7%. Parallel dazu stiegen die durchschnittlichen Häuserpreise in den USA auf Basis des Häuserpreisindex pro Jahr um knapp 5,5%. Abzüglich des Fremdkapitalzinses konnte man mit Immobilien die Geldverschlechterungsrate, also die Inflationsrate bzw. der Geldmengenwachstum, nicht überkompensieren. Die durchschnittlichen Nettolöhne blieben zudem in der Realwertbetrachtung über die Jahre ungefähr auf dem identischen Niveau. Die Konsequenz ist, dass die durchschnittlich arbeitende Bevölkerung mittlerweile Probleme hat, sich ohne geerbtes Kapital Wohneigentum zuzulegen. Auch die Mieten wurden immer unerschwinglicher für mittlere und untere Einkommensschichten. In Deutschland wird dieser Faktor seit der Finanzkrise nach 2007 bzw. der unmittelbar darauf folgenden Euro-Krise immer mehr zum Problem. Zudem verknappt die seit 2015 dynamisch angestiegene Zuwanderung das Wohnraumangebot zusätzlich und lässt die Preise explodieren. Regulierungen wie zum Beispiel der Heizungszwang bzw. der Sanierungszwang und Mietpreisdiktate, euphemistisch und zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung als Mietendeckel etikettiert, führten dazu, dass sich die Bereitstellung von Wohnraum kaum noch rentiert. Ein gesellschaftliches Pulverfass wurde durch den politischen Interventionismus zusammengebraut. Nutzwert versus Marktpreis. Historisch gesehen diente die Immobilie nicht vorrangig als Wertspeicher. Sie diente dem Zwecke des Wohnens, des Produzierens oder im Falle von vermögenden Menschen, also bei einer vergleichsweise besonders teuren Bauweise, dem Zweck eines Statussymbols. Die Verwendung als Wertspeicher hat erst nach dem 15. August 1971 an Dynamik gewonnen, als den Menschen klar wurde, dass durch den endgültigen Wegfall der Goldbindung das Zeitalter des nahezu gänzlich deckungslosen Schuldgeldes eingeläutet wurde. Es war schlichtweg nicht mehr möglich, die zuvor generierte Produktivität in Geld zu speichern, und so wichen die Menschen auf Immobilien, Aktien, Gold und so weiter aus. Auf diese Weise erfuhren sämtliche dieser Vermögenswerte, insbesondere die Immobilien, einen erheblichen Aufschlag durch die Verwendung als Wertspeicher. Bei Immobilien ist ein weiterer kritischer Faktor anzuführen. Bei einer beispielhaften Nutzungsdauer von 50 Jahren werden jedes Jahr linear 2% Anschaffungskosten des Bauwerkes abgeschrieben. Anders ausgedrückt, die Immobilie wird abgenutzt und ohne permanente Instandhaltungsmaßnahmen schwindet der Substanzwert und somit auch der Nutzwert. Der Substanzwert ist sozusagen der Kapitalstock einer Immobilie und dieser stellt die Basis für die zukünftigen Mieteinnahmen dar. Durch die permanente Geldmengenausweitung sind die Marktpreise für Immobilien derartig dynamisch gestiegen, dass sich die Marktpreise deutlich vom Nutz- und Substanzwert entkoppelt haben. Der Grund ist recht einfach. Immer mehr Geld trifft auf einen nur langsam steigenden Immobilienbestand und so steigen bei entsprechender Nachfragedynamik die relativen Preise. Der Nutzwert bezieht sich, wie der Name schon sagt, auf den Nutzen der Immobilie. Der Nutzen ist, wie schon beschrieben, an sich das Wohnen bzw. die gewerbliche Verwendung. Steigen die Immobilienpreise, fühlen sich die Menschen vermögender und so gibt es einen starken Rückhalt für fortwährende Geldverschlechterung durch unsolide Staatsfinanzen. Das Spiel geht so lange gut, bis es eine große wirtschaftliche Krise gibt oder bis die Mieter sich den Mietzins auf breiter Front nicht mehr leisten können. Im Extremfall fällt der Marktpreis auf das Niveau des Nutz- und Substanzwertes. Dann wird die Immobilie für die Menschen ein Problem, die zu viel Fremdkapital und zu wenig Eigenkapital eingesetzt haben. Versteigerungen drohen und eine signifikante Abwärtsdynamik setzt ein. Nun vertreten viele Bitcoiner, Leon Vancum eingeschlossen, die These, dass Bitcoin vielen anderen Vermögensgüterklassen den Rang ablaufen wird. Blicken wir allerdings auf die Grafik im Textartikel, dann sehen wir, wie weit Bitcoin noch von der Marktkapitalisierung der Immobilien, Aktien, Anleihen und so weiter entfernt ist. 67% des weltweiten Vermögens, etwa 330.000 Milliarden US-Dollar, sind in Immobilien angelegt. Dass 2 von 3 gesparten US-Dollar in Immobilien aufbewahrt werden, belegt sehr eindrücklich die in diesem Beitrag dargelegte These von der Wertspeicherfunktion der Immobilie. Folgt man der These, dann ist bei Bitcoin möglicherweise noch viel Spielraum für höhere Kurse vorhanden. Immobilien, Gold und Aktien sind relativ knapp. Bitcoin ist relativ und absolut knapp, weil im Gegensatz zu Immobilien und dergleichen bei 21 Millionen Bitcoin keine neuen hinzukommen können. Und an der Stelle bekommt die These der sogenannten Bitcoin-Maximalisten definitiv Nahrung. Schlussbetrachtung: Entwertete Arbeitszeit, Kipppunkt in Sicht. Jede durch einen schlichten Buchungssatz herbeigeführte Geldmengenausweitung muss später bei relativer Unterperformance der Gehälter gegenüber den Vermögensgegenständen mit in diesem Sinne entwerteter Arbeitsleistung kompensiert werden. Die Zeit der Menschen wird so durch die hemmungslose Geldproduktion entwertet. So lässt sich die Tragödie um die Geldverschlechterung auf den Punkt bringen. In Gold gerechnet wurde die Arbeitszeit eines durchschnittlichen Arbeitnehmers, also ledig, kinderlos, auf Basis der Daten von Statista, in Deutschland von 1970 bis 2025 um über 90% abgewertet. Das heißt, ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland muss heute 10-mal so lange für eine Unze Gold arbeiten, wie dies 1970 der Fall war. Für Aktien und Immobilien ließen sich ähnliche Beispiele ins Feld führen. Das Problem ist nun, dass die Entkoppelung der Marktpreise sich vom für die Menschen bezahlbaren Wohn- und Gewerbenutzen im Immobilienbereich komplett entkoppelt hat. Das Fiat-Geldsystem hat die Menschen derartig bewirtschaftet, ja geradezu abgewirtschaftet, dass die Zitrone im übertragenen Sinne nahezu komplett ausgepresst ist. Die Symptome notleidender Immobilienunternehmer sind das Resultat der zügellosen Geldverschlechterung. Die Fiat-Geldwelt nähert sich schleichend dem Kipppunkt, beziehungsweise das Ende der Sackgasse rückt mit jedem Tag näher an das in rasender Geschwindigkeit beschleunigte Fahrzeug. Der dargelegte Umstand trifft selbstverständlich auch auf andere Gütermärkte und realwirtschaftliche Tätigkeiten und Dienstleistungen zu. Mit dem regulären Nettogehalt kann sich ein Durchschnittsverdiener in Deutschland beispielsweise kaum noch einen Handwerker auf offizieller Basis leisten. Die Menschen wenden sich in der Not dem sogenannten informellen Sektor zu. Die sogenannten Schwarzmärkte als interventionsfreie Märkte feiern fröhliche Urstände und sichern, wie schon zu sowjetrussischen Zeiten oder in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, die Versorgungslage der Menschen. Immer mehr Menschen erkennen die offensichtlichen Missstände und beginnen sich nach anderen Ideen umzusehen. Sie werden kreativ und kombinieren ihre realwirtschaftlichen Geschäfte mit Bitcoin-Strategien und anderen Selbstverteidigungsmaßnahmen außerhalb der maroden Fiat-Geldwelt. Die Bitcoin-Bewegung und das Beispiel des Unternehmens der Familie Vancum können den Menschen in diesen Zeiten Mut im Hinblick auf die gewaltige Kraft der menschlichen Kreativität machen. Um es sinngemäß mit den Worten von Ludwig von Mises abschließend auf den Punkt zu bringen: Auf lange Sicht werden die Menschen den Wert der besseren Ideen erkennen und danach trachten, sie in der Lebensrealität umzusetzen.
Das war der Ludwig von Mises Institut Deutschland Podcast. Mehr Informationen auf mises.de.org.
Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, können Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen, indem Sie uns eine Spende zukommen lassen oder Fördermitglied werden. Alle Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Bitte abonnieren Sie auch unseren Newsletter, damit Sie künftig keinen Beitrag mehr verpassen. Und falls Sie diesen Beitrag auf unserem YouTube-Kanal hören, bitte hinterlassen Sie ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal.